Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. Juni, ich bin Ilonka und es geht natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr auch heute mit reinhört. Ich gebe euch die einzelnen Stellen direkt vorher an und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben, aus dem zweiten Buch Könige, die Kapitel 15 und 16. Asaja herrscht in Juda. Die Herrschaft Asajas, des Sohnes Amasjas, über Juda begann im 27. Jahr der Regierungszeit König Jerobeams von Israel. Er war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jecholja, sie stammte aus Jerusalem. Asaja tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amasja. Doch auch er ließ die Heiligtümer auf den Bergen, an denen das Volk nach wie vor opferte und Weihrauch verbrannte, nicht entfernen. Der Herr schlug den König mit Aussatz, der ihm bis zu seinem Tod anhaftete. Er lebte völlig isoliert in einem Haus ganz für sich. Jotham, der Sohn des Königs, war oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk. Die übrigen Ereignisse während Asajas Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. Als Asaja starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Jotham König. Sechaja herrscht in Israel. Die Herrschaft Sechajas, des Sohnes Jerobeams, über Israel begann im 38. Jahr der Regierungszeit König Asajas in Juda. Er regierte 6 Monate in Samaria. Wie seine Vorfahren tat auch Sechaja, was dem Herrn missfiel. Er hielt am Götzendienst fest, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte. Da begann Schallum, der Sohn des Jabesch, eine Verschwörung gegen Sechaja. Er mordete ihn vor den Augen der Öffentlichkeit und wurde an seiner Stelle König. Die übrigen Ereignisse während Sechajas Herrschaft sind im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. So erfüllte sich die Botschaft des Herrn an Jehu: Deine Nachkommen werden bis zu den Ururenkeln Könige Israels sein. Schallum herrscht in Israel. Die Herrschaft Schallums, des Sohnes Jabeschs, über Israel begann im 39. Jahr der Regierungszeit König Asajas in Juda. Schallum regierte nur 1 Monat in Samaria. Dann zog Menahem, der Sohn Gadis, von Tirza nach Samaria, ermordete ihn dort und wurde an seiner Stelle König. Die übrigen Ereignisse während Schallums Herrschaft einschließlich seiner Verschwörung sind im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Menahem herrscht in Israel. Menahem zerstörte die ganze Stadt Tifsach mit ihrem Hinterland bis nach Tirza, weil die Einwohner sich ihm nicht ergeben wollten. Er tötete die gesamte Bevölkerung und schlitzte den Schwangeren die Bäuche auf. Die Herrschaft Menahems, des Sohnes Gadis, über Israel begann im 39. Jahr der Regierungszeit König Asajas in Juda. Er regierte 10 Jahre in Samaria. Doch Menahem tat, was dem Herrn missfiel. Während seiner ganzen Herrschaft hielt er am Götzendienst fest, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte. Schließlich fiel Pul, der König von Assyrien, ins Land ein. Doch Menahem gab ihm 1.000 Talente Silber, damit er ihm half, seine Macht zu festigen. Zur Beschaffung dieser Summe erließ Menahem eine Steuer, die er den reichen Bürgern Israels auferlegte. Jeder musste 50 Schekel Silber zahlen. Da verzichtete der König von Assyrien auf einen Angriff und zog sich aus dem Land zurück. Die übrigen Ereignisse während Menahems Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Als Menahem starb, wurde sein Sohn Pekachja König. Pekachja herrscht in Israel. Die Herrschaft Pekachjas, des Sohnes Menahems, über Israel begann im 50. Jahr der Herrschaft König Asajas in Juda. Er regierte 2 Jahre in Samaria. Doch auch Pekachja tat, was dem Herrn missfiel. Er hielt am Götzendienst fest, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte. Pekach, der Sohn Remaljas, ein wichtiger Kämpfer Pekachjas, verschwor sich gegen ihn. Er nahm 50 Männer aus Gilead mit sich und ermordete den König sowie Argob und Arje in der Zitadelle des Palastes in Samaria. Danach wurde Pekach König von Israel. Die übrigen Ereignisse während Pekachjas Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Pekach herrscht in Israel. Die Herrschaft Pekachs, des Sohnes Remaljas, über Israel begann im 52. Jahr der Regierungszeit König Asajas in Juda. Er regierte 20 Jahre in Samaria. Doch Pekach tat, was dem Herrn missfiel. Er hielt fest am Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte. Während seiner Herrschaft griff König Tiglath-Pileser von Assyrien Israel an und eroberte Ijon, Abel-Bet-Maacha, Janoach, Kedesch und Hazor. Auch die Gebiete von Gilead, Galiläa und ganz Naphtali nahm er ein und verschleppte ihre Einwohner als Gefangene nach Assyrien. Da begann Hoschea, der Sohn Elas, eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remaljas, ermordete ihn und wurde an seiner Stelle König. Seine Herrschaft über Israel begann im 20. Jahr König Jotams, des Sohnes Asajas. Die übrigen Ereignisse während Pekachs Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Jotam herrscht in Juda. Die Herrschaft Jotams, des Sohnes Usias, über Juda begann im 2. Jahr der Herrschaft König Pekachs in Israel. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jerusha, die Tochter Zadoks. Jotam tat, was dem Herrn gefiel, ganz wie sein Vater Usia. Doch auch er ließ die Höhenheiligtümer, an denen das Volk nach wie vor opferte und Weihrauch verbrannte, nicht entfernen. Jotam baute das obere Tor am Haus des Herrn. Die übrigen Ereignisse während Jotams Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. Damals bewirkte der Herr, dass König Rezin von Aram und Pekach, der Sohn Remaljas, gegen Juda zog. Als Jotam starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt seines Stammvaters David begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Ahas König. Ahas herrscht in Juda. Die Herrschaft von Ahas, dem Sohn Jotams, über Juda begann im 17. Jahr der Regierungszeit König Pekachs in Israel. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel, wie sein Stammvater David es getan hatte. Stattdessen folgte er dem Beispiel der Könige Israels und ließ sogar seinen Sohn als Opfer im Feuer verbrennen, wie es den abscheulichen Praktiken der Völker entsprach, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Vor den Höhenheiligtümern, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum brachte er Opfer dar und verbrannte Weihrauch. König Rezin von Aram und König Pekach von Israel, der Sohn Remaljas, erklärten Ahas den Krieg. Sie belagerten Jerusalem, konnten die Stadt aber nicht erobern. Damals gewann Rezin, der König von Aram, die Stadt Elat für Edom zurück. Er vertrieb das Volk von Juda und ließ Edomiter in die Stadt ziehen, die bis heute dort leben. König Ahas schickte König Tiglath-Pileser von Assyrien folgende Botschaft: Ich bin dein Diener und dein treuer Anhänger. Komm und schütze mich vor den Heeren Arams und Israels, die mich angreifen wollen. Und er nahm Silber und Gold aus dem Haus des Herrn und der Schatzkammer des Palastes und ließ es dem König von Assyrien als Geschenk überreichen. Da folgte der König seiner Bitte. Deshalb griffen die Assyrer Damaskus an, schleppten ihre Einwohner als Gefangene fort und siedelten sie in Kir an. König Rezin aber töteten sie. Danach zog König Ahas nach Damaskus, um sich dort mit König Tiglath-Pileser zu treffen. Während seines Aufenthalts in Damaskus fiel ihm ein Altar auf. Er schickte dem Priester Uria ein Modell des Altars mit seinen genauen Maßen, und Uria baute den Altar genau nach den Anweisungen des Königs nach, so dass er ihn fertiggestellt hatte, als dieser aus Damaskus zurückkehrte. Nach seiner Rückkehr besuchte der König den Altar und stieg zu ihm hinauf. Er brachte ein Brand- und ein Speiseopfer dar, goss ein Trankopfer darüber und versprengte das Blut seiner Friedensopfer auf ihm. Danach ließ König Ahas den alten, bronzenen Altar, der vor dem Herrn zwischen dem Eingang und dem neuen Altar gestanden hatte, von dort wegbringen und an der Nordseite des neuen Altars aufstellen. Dann befahl er dem Priester Uria, nutze den neuen Altar für die morgendlichen Brandopfer, die abendlichen Speiseopfer, das Brand- und Speiseopfer des Königs und die Brandopfer des Volkes, einschließlich seiner Speise- und Trankopfer. Das Blut von den Brandopfern und anderen Opfern soll über dem neuen Altar versprengt werden. Um den bronzenen Altar werde ich mich kümmern. Der Priester Uria tat alles, was König Ahas ihm aufgetragen hatte. Der König ließ die Seitenverschalungen und Kessel an den Wagen entfernen. Er ließ das Mehr von den bronzenen Rindern herunterheben und auf den Steinboden stellen. Außerdem änderte er, aus Achtung gegenüber dem König von Assyrien, das Dach der Sabbathalle, die am Haus des Herrn gebaut worden war, und den äußeren Eingang des Königs. Die übrigen Ereignisse während der Herrschaft von Ahas und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. Als Ahas starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Hiskia König. Aus der Apostelgeschichte Kapitel 19 lesen wir die Verse 23 bis 40 aus der Übersetzung Das Buch. Aufruhr gegen Jesus. In dieser Zeit entwickelte sich ein großer Aufruhr wegen des Wegs, also des Lebens als Nachfolger von Jesus. Ein Silberschmied namens Demetrius stellte silberne Modelle des dortigen Artemistempels her und verschaffte damit seinen Kunsthandwerkern ein beachtliches Einkommen. Die versammelte er zusammen mit den anderen in ähnlichen Bereichen beschäftigten Arbeitern und sagte: Ihr Männer, ihr begreift doch wohl, dass unser Wohlstand auf dieser Arbeit gründet. Ihr seht und hört auch, dass dieser Paulus eine große Menge Menschen, nicht nur aus Ephesus, sondern fast aus der gesamten Provinz Asia überredet und von unserer traditionellen Religion abspenstig gemacht hat, indem er behauptet, dass Dinge, die von menschlichen Händen hergestellt wurden, keine echten Götter sind. Doch dies stellt nicht nur für uns eine Gefahr dar, dass dieses Handwerk schlecht gemacht wird, sondern auch, dass der Tempel der gewaltigen Göttin Artemis gering geachtet wird und genauso, dass auch ihre überragende Majestät zunichte gemacht wird, die ja in der ganzen Provinz Asia und auf der gesamten bewohnten Erde verehrt wird. Als sie das hörten, packte sie die Wut und sie schrien: Groß ist die Artemis der Epheser! Da entstand ein völliges Durcheinander in der Stadt. Die Menschen stürmten alle miteinander zum Theater und rissen dabei Gaius und Aristarch mit sich fort, die beiden Reisebegleiter von Paulus, die aus Mazedonien stammten. Als Paulus die Volksmenge ansprechen wollte, ließen die Christen es nicht zu. Und auch einige von den obersten Provinzbeamten, die seine Freunde waren, schickten eine Nachricht zu ihm mit der Bitte, ja nicht selbst ins Theater zu gehen. Dort schrien die einen dies, die anderen das, denn die Volksversammlung befand sich in völligem Chaos und die meisten wussten nicht einmal, weswegen sie überhaupt zusammengekommen waren. Als die Juden Alexander nach vorn geschickt hatten, gaben einige aus der Volksmenge ihm noch Hinweise. Er winkte mit der Hand, weil er seine Sache vor dem Volk vortragen wollte. Als die aber merkten, dass er ein Jude war, bildeten sich aus den Mündern der vielen eine einzige Stimme. Fast 2 Stunden lang schrien sie: Groß ist die Artemis von Ephesus. Als der Protokollführer der Stadt die Menge endlich etwas beruhigt hatte, sagte er: Ihr Männer von Ephesus, es gibt doch keinen Menschen, der nicht genau wüsste, dass die Stadt der Epheser die Wächterin des Tempels der gewaltigen Artemis und ihres Bildes ist, das aus dem Götterhimmel herabgefallen ist. Da das völlig unbestreitbare Sachverhalte sind, ist es notwendig, dass ihr euch beruhigt und nichts Überstürztes tut. Ihr habt diese Männer hierher gebracht, die weder Tempelräuber sind, noch lästerliche Dinge gegen unsere Göttin gesagt haben. Wenn also Demetrius und die Kunsthandwerker, die mit ihm zusammen sind, gegen irgendjemanden eine Anklage haben, dann gibt es ja festgesetzte Gerichtstage und auch dafür zuständige Prokonsuln. Da können sie einander gegenseitig beschuldigen. Wenn ihr aber irgendein anderes Anliegen habt, dann kann das in der gesetzmäßigen Volksversammlung abgehandelt werden. Es besteht nämlich die Gefahr, dass wir wegen dieses heutigen Aufruhrs zur Verantwortung gezogen werden. Dabei gibt es keine vertretbare Begründung, aufgrund derer wir diesen Volksauflauf werden rechtfertigen können. Nachdem er das gesagt hatte, löste er die Versammlung auf. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir Psalm 147. Ein Lob der guten Taten Gottes. Halleluja! Ja, es ist gut, für unseren Gott Musik zu machen, denn wunderbar und schön ist es, einen Lobgesang anzustimmen. Der Erbauer Jerusalems ist der Herr. Die Vertriebenen aus dem Volk Israel bringt er wieder zusammen. Er heilt die, deren Herzen zerbrochen sind, und verbindet ihre Wunden. Er bestimmt die Zahl der Sterne, er kann alle ihre Namen nennen. Groß ist unser Herr und gewaltig an Macht. Seine Weisheit ist unermesslich. Der Herr richtet die Elenden wieder auf, die Gottesverächter aber drückt er nieder bis zur Erde. Stimmt ein Danklied an für den Herrn, spielt für unseren Gott auf der Zither. Er ist es, der den Himmel mit Wolken überzieht und der Erde den Regen schenkt, der das Gras auf den Bergen wachsen lässt. Er ist es, der den Tieren ihr Futter gibt, den Rabenkindern das, wonach sie schreien. Nicht an der Stärke der Pferde erfreut er sich, und für ihn ist nicht Kraft und Schnelligkeit der Männer entscheidend. Doch Freude hat der Herr an denen, die ihn ehren, die seine freundliche Zuwendung erwarten. Preise den Herrn mit lauter Stimme, du Stadt Jerusalem. Ja, lobe deinen Gott, du Stadt Zion. Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht. Er hat deine Kinder gesegnet in deiner Mitte. Frieden wirkt er dort, wo du wohnst. Er macht dich satt mit dem allerbesten Weizen. Er sendet seine Botschaft auf die Erde. Ganz schnell verbreitet sich sein Wort. Er lässt den Schnee wie Wolle fallen. Den Raureif streut er aus wie Staub. Das Eis wirft er herab wie Brocken. Wer kann seiner Kälte standhalten? Er sendet sein Wort und lässt alles wieder schmelzen. Er lässt den Wind wehen, da rinnt das Wasser herab. Er ist es, der Jakob sein Wort bekannt gibt, seine Gebote und Rechtsbestimmungen dem Volk Israel. Das hat er für kein anderes Volk getan. Die haben seine Rechtsbestimmungen nicht gekannt. Halleluja! Aus Sprüche 18 lesen wir die Verse 4 und 5 aus der Übersetzung Neues Leben. Die Worte eines Menschen sind wie tiefe Wasser, lebendig wie ein sprudelnder Bach und wie eine Quelle der Weisheit. Es ist Unrecht, wenn ein Richter den Schuldigen begünstigt oder den Unschuldigen verurteilt. Das war der heutige Bibeltext. Die Losung steht heute in 5. Mose 30, Vers 19. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst. Und dazu aus Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.
Musik.